möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir zu dir kommen dürfen. In der Stille dürfen wir im Gebet zu dir treten und dich darum bitten, dass du zu uns redest. Öffne du uns die Herzen und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der in unsere Herzen sieht, der uns kennt, der weiß, was wir brauchen. Und wir danken dir, dass du ein lebendiger Gott bist. Dein Wort hat Kraft und wir bitten dich, dass es nun auch kraftvoll in unsere Herzen redet. Amen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist wohl der bekannteste Bibelvers, den es überhaupt gibt. Er steht in der Johannes 3, Vers 16. Und in diesem kurzen Bibelvers ist eigentlich die ganze Botschaft der Bibel auf den Punkt gebracht. Gott liebt alle Menschen. Und Gott möchte, dass jeder Mensch gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Alle Menschen, das umschließt alle Menschen von total unterschiedlichen sozialen Schichten. Die ganz Reichen hat Gott gern und möchte, dass sie gerettet werden. Und die ganz Armen, diejenigen, die eine ganz schwierige und vermasselte Vergangenheit haben, die möchte Gott retten. Aber auch diejenigen, die irgendwie gerade gut durchs Leben gekommen sind, den man nicht unbedingt ansieht, sie haben Rettung nötig. Jeder Mensch ist aufgrund von der Sünde vor Gott schuldig und hat Rettung nötig und Gott liebt alle Menschen und will, dass sie zu ihm kommen. In unserer Predigt von heute, da schauen wir eine Begebenheit an, wo Jesus zwei total unterschiedlichen Menschen begegnet in ein und demselben Haus. Die eine Persönlichkeit ist ein Pharisäer gewesen, hochgestellt, hat sein eigenes Haus gehabt, ist ein bisschen besser gestellt gewesen, hat einen geraden Lebensweg gehabt und die andere Person eine stadtbekannte Sünderin. Eins haben beide Personen gemeinsam, sie sind beide zu Jesus gekommen. Aber sonst war zwischen beiden ein riesengroßen Unterschied, beziehungsweise die eine Person, die hat Jesus eingeladen, ist in der Weise zu Jesus gekommen und die andere Person hat sich dann einfach irgendwie in das Haus, wo Jesus gerade war, hineingeschlichen. Wir lesen miteinander Lukas 7 ab Vers 36. Lukas 7 ab Vers 36. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch, beziehungsweise er legte sich zu Tisch, weil damals hat man nicht so Tische gehabt wie wir heute und da hat man sich eher zu Tisch gelegt. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Eine kurze Bemerkung vorweg. Diese Salbung von Jesus ist eine andere Salbung wie diejenige, die ja in der Passionszeit geschehen ist, zwischen beiden Geschichten. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Also Jesus wird zweimal gesalbt, einmal vor seinem Begräbnis und einmal eben hier. Und jetzt sehen wir zunächst in dieser Begebenheit etwas sehr Ungewöhnliches. Ein Pharisäer lud Jesus zu sich nach Hause ein. Das müssen wir gut beachten, denn wir wissen von den Pharisäern, die waren etwas auf Distanz zu Jesus. Die haben Jesus beäugt von außen. Kann das überhaupt der Messias sein? Wie kann das sein, dass jemand so einen Anspruch erhebt? Wenn so viele Leute zu ihm kommen, da muss man erstmal kontrollieren, geht da alles mit rechten Dingen zu und her. Die hatten eine kritische Distanz zu Jesus, die Pharisäer. Wir kennen anderen Pharisäer, der Nikodemus, der hat sich nur in der Nacht zu Jesus gewagt. Und wenn jetzt ein Pharisäer Jesus zu sich nach Hause einlädt, zum Essen, wir müssen vor Augen haben, das gemeinsame Essen im Alten Orient, das ist nicht einfach nur Nahrungsaufnahme gewesen, sondern das ist auch ein Zeichen von der tiefen Gemeinschaft gewesen. Wenn jetzt also ein Pharisäer am helllichten Tag Jesus zu sich nach Hause einlädt, da hatte das was zu bedeuten. Da hatte das zu bedeuten, dass dieser Pharisäer hinausgetreten ist aus dem Mainstream-Denken der Pharisäerschaft. Der hat gesagt, ich will nicht diese kritische Distanz zu Jesus haben, ich will ihn ganz persönlich näher kennenlernen. Er hatte eine große Offenheit dafür, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Und er hat sich nicht geniert, Jesus zu sich nach Hause einzuladen. Und Jesus, er hat diese Einladung angenommen. Jesus hat nicht pauschalisiert, ach, die Pharisäer, die sind doch alle gleich, die sind doch alle auf demselben falschen Dampfer. Nein, Jesus wies diesen Pharisäer nicht ab, sondern hat die Einladung angenommen und ermöglichte es ihm, ihn persönlich kennenzulernen. Und genau gleich machte es Jesus mit der stadtbekannten Sünderin. Auch sie wies er nicht ab. Wir müssen uns mal die ganze Situation vor Augen malen, wie das damals war. Da speist dieser gut situierte Pharisäer, hat sogar noch Gäste bei sich neben Jesus. Und dieser Pharisäer ist da, der sich durch seine Gesetzestreue ausgezeichnet hat, der ein gutes Leben geführt hat, makellos nach außen hin. Und plötzlich kommt da diese stadtbekannte Sünderin in das Haus. Voller Emotionen, voller Tränen in den Augen ist sie da. Und alle wissen, wer diese Frau ist. Wahrscheinlich war es eine Prostituierte. Genauso steht es nicht da, aber wir können das daraus schließen, weil sie eine stadtbekannte Sünderin war und in der Hand hat sie ein Alabasterfläschchen. Alabaster, das ist so ein Kristallgestein, was sehr weich ist, sieht ein bisschen ähnlich aus wie Marmor, aber ist gut zu bearbeiten. Für die Steinmetze tun sowas gerne benutzen. Und in so ein Alabasterfläschchen hat man nur sehr kostbares Öl hineingemacht. Und jetzt neigt diese stadtbekannte Sünderin emotionsbeladen sich zu den Füßen von Jesus, benetzt die Füße mit Tränen und dann nimmt sie das Salböl, salbt die Füße von Jesus und trocknet da die Füße dann mit ihren Haaren ab. Also das muss ziemlich, ziemlich surreal gewirkt haben. Wie diese Begegnung von den beiden Menschen muss äußerst merkwürdig gewesen sein, außergewöhnlich merkwürdig. So merkwürdig, dass wir diese Begegnung uns ganz gut merken sollen. Deshalb heißt es ja auch merkwürdig, dass wir es uns merken. Was sollen wir merken? Gott weist den Pharisäer nicht ab und Gott weist die Sünderin nicht ab. Das ist zentral. Jesus weist keinen Menschen ab, der zu ihm kommt. Und jetzt die Frage, die sich uns stellt, wie machen wir es? Wie denken wir über andere Menschen? Wo machen wir die Schublade auf, tun jemand reinstecken und dann machen wir die Schublade wieder zu und schubladisieren so die Leute? Wo pauschalisieren wir? Was denken wir über Menschen, die politisch in einem ganz anderen Lager sind wie wir, die für den heutigen Abstimmungssonntag ganz anders abgestimmt haben? Denken wir pauschal über sie, ach, die, wo die Partei wählen, die sind sowieso ganz falsch, die werden nie was mit Jesus anfangen können. Und dann haben wir schon die Schublade aufgemacht und Schublade zugemacht und sie da irgendwo versorgt. Oder haben wir eine Offenheit für sie, dass sie auch einmal offen sein können dafür, dass sie Jesus suchen? Oder vielleicht sind sie schon bereit dafür, Jesus zu suchen und sind auf der Suche nach ihm. Oder was denken wir über Leute, die intellektuell sehr gebildet sind, die sehr kompliziert denken ganz hohe Wissenschaftler sind? Denken wir über die, die sind so gebildet, die, mit denen kann ich eh nicht gut diskutieren und die sind mir so weit überlegen und die für den Glauben gewinnen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Schubladisieren wir die Wissenschaftler einfach irgendwo hier weg? Und was denken wir über die Menschen, die genau das Gegenteil sind, die vielleicht die Gespürschmied-Typen sind, also die einfach nur von ihren Emotionen her leben, die nach ihren Gefühlen leben? Und haben wir für solche Leute die Hoffnung, dass sie tatsächlich auch an das Wort glauben können und dass sie einen wortbezogenen Glauben finden können? Oder denken wir, ah, die leben ja sowieso nur nach ihren Empfindungen, nach ihren Gefühlen und so wie sie glauben, das ist einfach ein gefühlsbetonter Glaube, das muss mit ihren Gefühlen denken. Haben wir die Hoffnung für solche Menschen, dass sie zum wortbezogenen Glauben finden können? Lasst uns in solchen Fällen und nicht nur dort Jesus zum Vorbild haben. Jesus hatte eine Retterliebe und die hat er immer noch zu allen Menschen. Und das wollen wir auch haben, eine Retterliebe für alle Menschen. Wir wollen niemanden vorverurteilen, sondern wollen eine Offenheit haben für alle Menschen, denn Jesus liebt alle Menschen. Doch zurück zu unserer Geschichte. Es ist spannend, wenn wir die weiter anschauen. Es steht ab Vers 39. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, also diese merkwürdige Situation, sprach er bei sich selbst: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach: Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, also 500 Tagelöhne, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Der Pharisäer sprach bei sich selbst, haben wir gelesen. Das heißt, er überlegte das: Wenn Jesus nicht weiß, dass diese Frau eine Sünderin ist, dann kann er unmöglich ein Prophet sein und erst recht nicht der Messias. Er hat das überlegt in seinen Gedanken und diese Gedanken hatte er nicht offen ausgesprochen. Jesus, der Sohn Gottes, er wusste natürlich die Gedanken vom Pharisäer, Aber jetzt hat Jesus diese Geschichte ja nicht aufgeschrieben, sondern der Lukas, der hat das Lukas-Evangelium aufgeschrieben. Übrigens, das ist nur im Lukas-Evangelium diese Geschichte. Und woher hat der Lukas das gewusst, wenn der doch nur das in Gedanken gedacht hat? Ganz klar, vom Lukas wissen wir, wenn man Lukas 1 liest, dass er verschiedene Augenzeugen befragt hat. Unter anderem hat er ja auch die Maria befragt, deshalb haben wir die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium. Und offensichtlich ist er in seiner Recherche nach Menschen, die was mit Jesus erlebt haben, auch zu einer Gemeinde, auf eine Gemeinde gestoßen, wo eben dieser Simon, der Pharisäer, Teil war. Deshalb wissen wir auch den Namen von ihm, Simon. Wir wissen nur von ganz wenigen Pharisäern den Namen von der Bibel. Sonst werden die Pharisäer immer Pauschal-Pharisäer genannt. Vom Nikodemus wissen wir den Namen, vom Simon wissen wir den Namen, vom Paulus, der sich bekehrt hat, und vom Lehrer von Paulus, wo eine Koryphäe damals war, vom Gamaliel. Sonst werden die Pharisäer immer mit Pharisäer angesprochen. Von daher ist mir das ein Hinweis, dass der Simon wahrscheinlich später wirklich zum Glauben gefunden hat. Was wir ganz sicher sagen können, ist, Simon war in seinen Gedanken verunsichert. Er hatte doch geglaubt, Jesus müsste wieder Messias sein und wollte das ganz persönlich näher prüfen. Und jetzt kommt diese Sünderin und der Simon war völlig durcheinander. Und von seiner Prägung her musste er zum klaren Schluss kommen, nein, Jesus kann nicht der Messias sein. Jesus kann nicht mal ein Prophet sein. Doch jetzt ist es mega spannend, wenn wir sehen, wie Jesus auf die Gedanken vom Simon reagiert. Er lässt den Simon nicht in seiner Verunsicherung hängen, nach dem Motto, ja, wenn der Simon nicht glauben will, dann ist es sein Bier, sondern Jesus geht auf den Simon ein. Er lässt ihn nicht dort stehen, wo er ist, und erzählt ihm dieses Gleichnis mit den 500 Denaren und den 50 Denaren. Und die Antwort, die Jesus dem Simon auf seine Gedanken gibt, das ist so eine treffende Antwort auf die Frage, warum Jesus die Sünderin nicht abgewiesen hat. Und mit seiner Antwort, wo Jesus dem Simon gibt, zeigt Jesus dem Simon Folgendes. Schau her, Simon, du meinst von mir, ich wüsste nicht, was das für eine Frau ist. Ich weiß es sehr wohl. Aber dadurch, dass ich deine Gedanken lesen kann, zeige ich dir, dass ich tatsächlich der Messias bin. Jesus zeigt dem Simon, ich bin tatsächlich der Messias. Dadurch, dass er seine Gedanken kennt. Jesus kennt auch deine und meine Gedanken. Er sieht in unser Herz. Jesus sieht in unser Herz, wenn wir vielleicht mit Zweifeln zu kämpfen haben. Er sieht, wo wir in unseren Gedanken vielleicht manche Menschen verurteilen. Jesus sieht, wie du über dich selber denkst. Ob du vielleicht eher eine hochmütige Persönlichkeit bist, stolz, oder eher eine Persönlichkeit, wo denkt, ich kann doch nichts, ich bin doch niemand. Er sieht in unser Herz. Er sieht, wenn wir es gut und aufrichtig meinen. Er sieht, um was sich unsere Gedanken drehen, was unsere stillen Wünsche für unser Leben sind. Er sieht alles. Und weil Jesus sowieso alles sieht, können wir auch vor ihm völlig ehrlich sein. Und das ist das Schöne bei Jesus. Er sieht eh alles. Und deshalb dürfen wir völlig ehrlich bei ihm sein. Wir brauchen nichts vor ihm zu verstecken. Vor Gott etwas vorzuheucheln, das bringt eh nichts. Das hat keinen Zweck. Jesus sieht in unser Herz. Und wenn es nicht ganz ihm gehört, so wie damals beim Simon, dann wirbt er um unser Herz. Und das ist das Schöne, wir sehen, wie Jesus beim Simon um sein Herz wirbt. Er stellt ihm dieses Gleichnis vor Augen und dann fragt er, wie urteilst du? Und der Simon gibt die richtige Antwort und Jesus sagt, bravo, genau gut geurteilt. Also wenn Jesus was lobend hervorhebt, dann ist es auch ein Zeichen, er will um den Simon werben. Und jetzt lesen wir weiter in unserem Predigttext, dass Jesus nicht dabei stehen bleibt, sondern er will auch das Herz vom Simon verändern. Er sieht ins Herz, er wirbt um das Herz und er will das Herz von ihm auch verändern. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Es ist spannend, wie Jesus in seiner Antwort dem Simon gegenüber fortfährt. Während Simon Jesus zuvor in Gedanken beurteilt hat, also Simon hat über Jesus geurteilt, unmöglich kann er ein Prophet sein, beurteilt Jesus jetzt den Simon. Also Jesus dreht den Spieß gerade um. Simon hat zuerst Jesus beurteilt und jetzt beurteilt Jesus den Simon, indem er ihn mit der Frau vergleicht und macht dem Simon deutlich, diese Frau, die hat mir sehr, sehr viel Liebe entgegengebracht. Wie sieht es mit deiner Liebe aus? Und Jesus macht dem Simon deutlich, dadurch, dass er ihn jetzt beurteilt, hör zu, Simon, nicht du hast mich zu beurteilen, sondern ich habe dich zu beurteilen. Und genau das gilt ja auch für uns heute. Nicht wir haben Jesus zu beurteilen. Manchmal werden wir Lebenswege geführt, die sind schwierig. Wir haben es in der Einführung vom Thomas gehört. Nicht immer sind die Lebenswege, die Gott uns führt, frei von Steinen. Und dann ist es nicht an uns zu beurteilen, Gott, wenn du mich solche Wege führst, dann kannst du unmöglich ein guter Gott sein. Nein, nicht wir haben Gott zu beurteilen, sondern er hat uns zu beurteilen. Und dem Simon hat Jesus damals deutlich gemacht, schau Simon, dir fehlt etwas. Dir fehlt etwas, nämlich die volle Hingabe. Diese Frau, die hier gekommen ist, die hat mir Liebe gezeigt. Die hat mir Liebe gezeigt, sprichwörtlich mit Haut und Haaren. Also mit den Haaren hat sie dann noch die Füße abgetrocknet und dann noch ein bisschen Öl und Tränen dazu. Die Frau war voller Hingabe zu Jesus. Warum? Weil sie so dankbar war für alles. Volle Hingabe, volle Liebe ist Ausdruck von unserer Dankbarkeit für das Ausmaß von Gottes großer Vergebung. Und die Frage ist für uns, ist so eine große, volle Hingabe nur Menschen möglich, die ein großes Sündenlaster haben. So wie damals diese Frau. Ich muss sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, bin mit 5 Jahren habe ich mich bekehrt und dann bin ich einen geraden Weg gegangen, bin nie irgendwo in Drogen gedriftet, habe nie geraucht und bin einen sehr geraden Weg gegangen. Bin jetzt sogar Prediger geworden. Kann ich nicht ein Leben in so großer Hingabe führen wie damals die Sünderin? Und wahrscheinlich geht das manchen unter uns hier, wo ein gerades Leben hinter sich haben. Nun, die Bibel, die stellt uns einen anderen Pharisäer vor Augen, der auch einen ganz geraden Weg gegangen ist, der über sein Leben geurteilt hat, im Hinblick auf die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, bin ich untadelig gewesen. Wahrscheinlich wissen jetzt die meisten, wer dieser Pharisäer ist, nämlich der Paulus, das schreibt er in Philipper 3, Vers 6. Und dieser untadelige Pharisäer, der schreibt dann später nach seiner Bekehrung in 1. Timotheus 1, Vers 5, ich bin der größte Sünder unter allen. Im Nachhinein, im Rückblick hat er gesehen, ich bin ja vor Gott schuldig geworden. Im Vergleich zu den Mitmenschen bin ich top gewesen. Besser geht's nicht mehr. Aber im Vergleich zu Gott, im Lichte Gottes, muss ich sagen, ich bin der größte aller Sünder gewesen. Und dann sehen wir bei Paulus, wie er ein großes Vorbild für uns geworden ist. Vom Leben in einer Ganzhingabe, in einer großen Liebe zu Jesus, weil er die große Barmherzigkeit Gottes kennengelernt hat. Was hilft uns, in der Liebe, in der Hingabe zu Jesus zu wachsen? Die Antwort sehen wir dort, das Kreuz von Golgatha. Der Blick auf das, was Jesus für uns gemacht hat, das hilft uns, in voller Hingabe zu Jesus zu sehen. Wenn wir ans Kreuz schauen, da sehen wir, für mich hat Jesus sterben müssen. Ich bin ein so großer Sünder, dass Jesus diese Qualen am Kreuz getragen hat. Meine Sünde hat es bewirkt, dass Jesus ausrufen musste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Sünde hat Jesus das Leben gekostet. Und wenn wir die großen Kosten sehen, die es Jesus gekostet hat, um uns zu erlösen, da sehen wir, wie schwerwiegend unsere Sünde, wie schwerwiegend unsere Schuld vor Gott ist. Und es macht uns dankbar für die große Liebe, die Jesus uns erwiesen hat. Der Blick aufs Kreuz hilft uns, eine volle Hingabe und große Liebe zu Jesus zu haben. Und darum, wenn wir merken, mit meiner Hingabe, mit meiner Liebe sieht es nicht so gut bestellt aus, weil ich ja ein gutes Leben führe, weil ich mich viel mit anderen Menschen vergleiche und sehe, ja, ich bin ja so viel besser wie die meisten, dann lasst uns zum Kreuz gehen. Und schauen, was es Jesus gekostet hat, um meine Sünde zu tragen. Und das hilft, dass wir in einer großen Hingabe und Liebe zu Jesus wieder leben können. Die Frau, die zu Jesus kam, ihr musste man nicht erst bewusst machen, du bist eine Sünderin. Das hat sie selber gewusst. Und die ganze Stadt, die hat es auch gewusst, dass sie eine große Sünderin war. Sie vergoss Tränen, Tränen von der Reue, Tränen von der Buße. Sie hat erkannt, dass Jesus der Messias sein musste. Und Jesus, er wusste auch, was diese Frau am nötigsten hatte, Sündenvergebung. Und deshalb sprach er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Das Leben von der Frau war verkorkst. Schlechte Vergangenheit und ihr wurde vergeben. Es gibt Menschen, deren Leben so richtig verkorkst ist, die Frau in der Geschichte war so eine Person. Eine andere solche Person sehen wir hier, der Wilhelm Bunz, der Bibelraucher. Für den Anlass wurde vorhin schon eingeladen. Und ich mache euch Mut. Kommt doch zu dem Anlass. Lasst euch ermutigen, wie jemand mit einer schwierigen Vergangenheit umkehren kann und die Liebe Gottes erfahren kann und durch die Liebe Gottes verändert werden kann. Und vielleicht wisst ihr die eine oder andere Person, für die so ein Vortrag auch interessant ist. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus, er kennt dich, er kennt mich, er kennt das Herz von einem jeden Menschen. Er will nicht, dass wir stehen bleiben, wo wir sind, sondern er will unser Leben verändern und wir wollen unser Leben von ihm verändern lassen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass deine Liebe so groß ist, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Du bist in diese verlorene Welt gekommen, um uns zu retten. Meine Sünde hast du am Kreuz getragen und da danke ich dir von ganzem Herzen. Und wir bitten dich, dass wir ganz neu berührt werden von deiner großen Liebe und dass deine Retterliebe auch unsere Herzen wieder neu berühren kann. Gebrauch du uns als Gemeinde auch dafür, um Menschen, die deine Liebe noch nicht kennen, dass sie diese Liebe kennenlernen dürfen. Und du siehst auch, wo wir vielleicht eine verurteilende Haltung anderen Menschen gegenüber eingegangen sind, wo wir pauschalisiert haben in die eine oder in die andere Richtung. Bitte vergib du uns und hilf du, dass unser Herz wieder ganz neu mit deiner Liebe gefüllt werden kann. Amen.